Elvis. Elvis Presley ist tot. Bereits gestern ist er gestorben, daheim in Graceland. Es hat einen ganzen Tag gebraucht, bis sich das bis nach Scharbeutz rumgesprochen hat. Pastor Schmidts Stimme zittert, als er uns die Nachricht gleich zu Beginn der Andacht nach ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, mitteilt. Die Erwachsenen können es gar nicht fassen. Es ist, als hätte man ihnen den Verlust eines nahen Angehörigen beigebracht. Selbst Herr Schrader ist so geschockt, dass er sich ungeniert am dicken Arsch kratzt und durch seine rauchvermoosten Vorderzähne tonlos vor sich hinpfeift. Fiedlers schwang unruhig hin und her. Corlers knochiges Gesicht ist hinter der hässlichen Brille noch papierhäutiger geworden. Mit eingedunkelter Miene sagt der Pastor das nächste Lied an. Herr, deine Liebe. Ob irgendein Zusammenhang zwischen dem Text und Elvis' Tod besteht? Mir fällt auf, dass ein Knopf von Pastor Schmidts Oberhemd in zwei Hälften auseinandergebrochen ist. Vielleicht hat er ja seine Frau bei einem Elvis-Lied zum ersten Mal geküsst. Heartbreak Hotel, Love Me Tender, Can't Help Falling in Love. Elvis tot, das geht doch irgendwie gar nicht. Elvis Presley. Ich habe ein Kloß im Hals, wässriger Rotz läuft mir aus der Nase, das Blut pocht wie verrückt in der Höhlung meines Handgelenks. Die ungeheuerliche Nachricht erschüttert mich bis ins Mark, obwohl ich nicht recht weiß, warum. Denn ich war kein Elvis-Fan und habe nicht eine einzige Platte von ihm. Als er seine größten Erfolge feierte, war ich noch zu klein. Meine erste Single war von den Lords. Und so ab 12 habe ich mich ausschließlich für Deep Purple und Uriah Heep und Nazareth interessiert. Elvis war so egal, dass ich mir noch nicht einmal Gedanken darüber gemacht habe, ob er cool oder uncool ist. Für mich war er ein übergewichtiger, schwitzender, älterer Typ in weißen Las Vegas Quatschanzügen. Überbleibsel einer vergangenen Zeit, einer, den die Eltern gut finden und dessen Musik schon längst keine Rolle mehr spielt. Außerdem hat er nicht einen einzigen Song selbst komponiert, in lächerlichen Idiotenfilmen mitgespielt und bei jeder Gelegenheit die amerikanische Flagge geschwenkt. Ich habe das alles nie verstanden und es hat mich auch keinen Funken interessiert. Und jetzt steht die Welt still, so kommt es mir jedenfalls vor. Plötzlich glaube ich zu wissen, warum. Elvis hat jenseits von schlechten Filmen, geschmackloser Kleidung und verstaubten Hits etwas bedeutet. Er war ein guter Geist, der dafür sorgte, dass die Welt sich weiterdreht. Er war der erste und größte Rock- und Popstar der Welt, der größte Pop- und Rockstar aller Zeiten. Es wird nie wieder einen geben wie ihn, so wie es auch nie wieder eine Band wie die Beatles geben wird. Aber sogar die Beatles, die alle ihre Songs selbst geschrieben haben, stehen unter Elvis. John Lennon hat eine Lederjacke getragen, auf deren Rückseite in riesigen Lettern Elvis stand. Eine Spezialanfertigung. John Lennon hat sich vor Elvis verneigt und die ganze Welt sollte es wissen. Elvis hat nicht nur so getan, als wäre er der King, er war es wirklich. Und ein König setzt Maßstäbe, nach denen sich alle anderen zu richten haben. Lächerliche Würmer wie die Rolling Stones oder Pink Floyd oder Grateful Dead oder Deep Purple oder Uriah Heep oder Nazareth. Wie soll es jetzt bloß weitergehen? Während des Frühstücks sickern immer mehr Details über die Umstände seines Todes durch. Mutterseelen allein soll an seinem Badezimmer krepiert sein, den Bauch aufgebläht von Tabletten, Burgern und vertrockneter alter Scheiße. Der King an Verstopfung gestorben, Wimmern verendet, kann man sich nicht vorstellen, kann sich kein Mensch vorstellen. Wie er sich die ganzen Jahre gequält haben muss. Wenn einer ein Lied davon singen kann, dann ja wohl ich. In seinem weißen Karateanzug, den Hosenboden braun von Scheiße, hat er über der Kloschüssel gekniet und war bereits zu schwach, um nach Hilfe zu rufen. In seinen letzten Minuten konnte er wahrscheinlich gar nicht glauben, dass es das jetzt tatsächlich gewesen sein soll. Bimmel, bimmel, Badezeit. Die Erwachsenen versammeln sich am Strand, eine stille Feierstunde zu Ehren des Kings, Totenmesse an der Ostsee. Selbst die Vögel haben zu schnattern aufgehört. Stimmt natürlich nicht, aber egal. Schrader sitzt zusammengesunken auf der Bank und raucht eine Lux nach der anderen. Was für ein Verhältnis er wohl zu Elvis hatte. Ich blicke in den tief hängenden Himmel. Irgendwo da oben ist Elvis, aufgestiegen, befreit von den Qualen der irdischen Existenz, erlöst von Erfolgsdruck, Colonel Parker und Verstopfung. Tiedemann behauptet, Elvis wäre ermordet worden. So ein Scheiß. Typen wie Tiedemann behaupten immer, dass alles Komplott und Verschwörung und Mord sei. Die Erwachsenen haben das Radio angestellt, um einer Sondersendung zum Tod von Elvis zu lauschen. Bla bla bla. Erdnussbauer Jimmy Carter meint, der Tod von Elvis habe das Land eines wichtigen Teils seiner selbst beraubt. Da hat er recht. Weniger recht hatte er mit seiner Behauptung. Elvis habe wie kein anderer die Vitalität, das Rebellentum und den guten Humor der Vereinigten Staaten verkörpert. Humor? Hä? Wo haben die Kack-Amerikaner denn Humor? Das letzte Witzige aus Amerika war dick und doof und das ist ja wohl echt gerade mal lange her. Es beginnt zu regnen. Roland, Tiedemann, Heiko und ich sitzen in Heikos Zelt und spielen Doppelkopf. Und das am helllichten Tag, am letzten Tag. Die Henkersmahlzeit besteht aus brackigem Hühnerfrikassee mit Klumpreis, Nachtisch Schokopudding mit Hautschichten. Pampiges Essen, verdickte Stille, niemand sagt was. Detlef ist so weit hergestellt, dass er wieder regulär an den Mahlzeiten teilnehmen kann. Ganz schmal und durchsichtig sieht er aus und noch krüppeliger als sonst. In einem Affenzahn schaufelt er seine Portion weg, ohne nachzusalzen. Dabei hat er gar nichts zu befürchten. Den Salzigen gibt's nicht mehr, der Gag ist durch, jetzt sowieso. Um was zu sagen, behauptet Andreas, Elvis habe vorgehabt, zukünftig Hardrock zu machen. Ach, halt doch dein Maul. Von den Erwachsenen ist bestimmt die Hälfte auf dem Zimmer geblieben. Selbst der Pastor fehlt. Mittagessen ohne Pastor Schmidt, wo gibt's denn sowas? Verstehe ich nicht. Der Pastor muss doch schon von Amts wegen zu den Mahlzeiten erscheinen. Gerade in schweren Stunden. Schrader hat sich den Teller bis oben hin aufgefüllt. Rührt das Essen aber nicht an. Er hockt da wie ein Ölgötze, macht Wichsbewegungen an seinem Messer und stiert mit kleinen Augen aufs Meer. An seinem Dreifachkinn glänzt eine Rinne eingetrockneten Fetts. Woher kommt die denn nun schon wieder? Immer nur bekleckert, beschmutzt, verschmiert, klebrig. Die Unlust weiterzuleben reicht zum Sterbenwollen nicht aus. Platter, platter. Es schüttet mittlerweile wie aus Eimern. Der grauschwarze Himmel hängt tief über der Ostsee. Eine bedrohliche, dichte Masse. Wahrscheinlich hört es überhaupt nie mehr auf zu regnen. Naja, alles besser als Sonne. Ich fühle mich bei Regen sowieso wohler. Am schlimmsten ist es im Frühjahr, wenn alles blüht und keimt und ich das Gefühl habe, mit dem Zyklus der Jahreszeit nicht mithalten zu können. Echt schlimm ist das. Notes of a Dirty Old Man. Diakon Steiß erhebt sich und klopft mit der Gabel an eine Tasse, als wolle er eine Tischrede halten. Vielleicht hat sich der eine oder andere darüber gewundert, dass Pastor Schmidt nicht da ist. Leider befindet er sich zurzeit im Krankenhaus. Keine Angst, es ist nichts Ernstes, etwas mit dem Magen. Aber die Ärzte wollen ihn 1-2 Tage zur Beobachtung da behalten. Wir müssen also ohne ihn zurückfahren. Wie gesagt, macht euch keine Sorgen, das meine ich auch so. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Allerspätestens Anfang nächster Woche ist er wieder bei uns. Wieder bei uns, wie das klingt. Die Nachricht gibt mir den Rest. Elvis tot, Pastor Schmidt im Krankenhaus, der Salzige bis auf die Knochen verbrannt. Es gibt kein Nachmittagsprogramm, wegen Pastor Schmidt und wegen des Sauwetters und Elvis und weil es der letzte Tag ist. Die Jugendlichen verteilen sich aufs Zelt und Aufenthaltsraum. Die Erwachsenen haben sich mit Ausnahme Herrn Schraders und der Fiedlers auf ihre Zimmer zurückgezogen oder sind sonst wo. Vielleicht kommen sie ja am Abend runter, um im Fernseher Näheres über die Umstände von Elvis Tod zu erfahren. Ich bin unfähig, mich abzulenken und bleibe sitzen. Frau Thies wischt mit einem schmutzigen Stinkeschmuddellappen die Tische ab. Die Arme, ich wusste nicht, dass sie neben der Kocherei auch noch Hiwi-Tätigkeiten verrichten muss. Sie macht einen erschöpften Eindruck, die Haare sind wirr und strähnig, ihre Hände runzlig wie Datteln. Ob ihr schon jemand gesagt hat, dass Elvis gestorben ist? Frau Thies wischt gleichmäßig wie ein Scheibenwischer. Gierig saugen sich die Tücher mit verschüttetem Tee, Schokoflecken, Reiskrümeln und Frikassee-Pfützen voll. Sie wringt das Tuch in einem Eimer mit trüben, schmutzgesättigtem Wasser aus. Schweißrinnsale kriechen in Richtung Augenbraue. Zum Schluss geht sie noch mit einem Papier-Haushaltstuch über die Tische. Saugetücher, denke ich. Ein viel besseres Wort als Haushaltstücher. Ich schaue aus dem Fenster. Ostseeblick. Vom Meer grollender Donner, der sich bricht. Das Echo jeden Schlages mischt sich in den nächsten. Ich bin müde und fröstelig. Es gibt keinen Anspruch auf Glück. Und mir kommt es so vor, als würde das Leben einfach so vorübergehen, ohne dass noch etwas Entscheidendes passiert. Ich denke wieder an die Bundesjugendspiele. 70 Meter, 70 Meter, kein Mensch erinnert sich mehr an meinen Meisterwurf. Und spätestens 10 Jahre nach meinem Tod wird sich auch an mich niemand mehr erinnern. An gar nichts. Thorsten Bruhn? Nie gehört. Nichts wird bleiben. Kein Fussel, kein Fitzelchen. Ich werde vergessen werden. Getilgt, ausgelöscht. Ich gehe ein letztes Mal an den Strand. Das Gewitter ist weitergezogen, aber kühl ist es geworden. Sehr kühl sogar. Was wird eigentlich mit dem übrig gebliebenen Saufkram? Wer nimmt was mit? Werde ich Heiko wiedersehen oder Roland? Wie geht's mit Thielemann weiter? Macht er seine Ankündigung wirklich wahr und zieht mit den Deadheads mit? Und Susanne, läuft da vielleicht doch nochmal irgendwann was? Ich werde einfach so lange warten, bis sie verblüht ist, in 10, 20 Jahren. Dann bin ich am Drücker. Das Äffchen, von wegen. Ausgewachsen, klarer Blick, volle Haare, stattliche Figur. Wenn ich dann ihr hefiges Backengesicht in meinen Händen halte und ihre vertrockneten Lippen küsse, denke ich an damals zurück. Vielleicht funktioniert sowas ja, dass man sich in ein früheres Bewusstsein zurückversetzen kann. Fragen über Fragen. Badezeit fällt aus. Andacht, Essen, Schlafen. Ich bringe Tiedemann die Bukowski-Bücher zurück, dann stoßen Heiko und Roland zu uns und wir unterhalten uns. Niemand sagt etwas Verbindliches, von wegen, dass es ganz toll war, Versprechungen, Verabredungen, Spüre, nichts. Nach einer Stunde löst sich die Runde auf, wahrscheinlich für immer. Naja, vielleicht auch nicht, wenn zu Hause die Stimmung wieder besser ist, treffen wir uns sicher mal alle mal hoch und reden über alte Zeiten. Die Spastis ratzen schon. Ich verstehe das nicht. Wie kann man am letzten Abend bereits um 10 im Schlafsack liegen und pennen, als ob nichts geschehen wäre? Mitten in der Nacht wache ich schweißgebadet auf. Ich hatte einen ganz schlimmen Traum. Es ging um unser Hochhaus, die elende Zementnutte. Es steht in hellen Flammen. Feuerfontänen schlagen aus den Fenstern. Eine pechschwarze Rauchsäule hängt über dem Gebäude. Ich habe mich retten können. Ich stehe nun auf der Straße und glotze nach oben. Da sind ja noch Menschen. Verzweifelt rennen sie in ihren ausgebrannten Wohnungen hin und her und hangeln sich über die Balkone in die Nachbarwohnung. Ein Mann verlassen dabei die Kräfte und er stürzt mit einem entsetzlichen Schrei in die Tiefe. Mein Trainingsanzug ist klitschnass, meine Haare auch und am ganzen Körper verspüre ich einen gewaltigen Juckreiz. Ich kratze mich wie ein Verrückter und reibe meinen Rücken an der Matratze. Jetzt bin ich in der allerletzten Nacht auch noch krank geworden. Grippe, Mittelohrentzündung, irgendein Virus. Hoffentlich nehmen sie mich morgen wegen der Ansteckungsgefahr überhaupt mit. Vielleicht muss ich auch ins Krankenhaus zu Pastor Schmidt. Wegen der starken Gliederschmerzen tippe ich auf Sommergrippe. Und nu? Um mich herum ruhiges und gleichmäßiges Atmen. Ich schaue auf die Uhr, erst 3:45, meine Güte. Ich ziehe mir die klamme Hose runter und versuche mich in den Schlaf zu wichsen. Schupper, schupper, reib, reib, pump, pump. Bringt weder Spaß noch Abwechslung. Es juckt und zieht und britzelt und reißt. Wie soll ein einzelner Mensch das nur aushalten? Verzweifelt drehe ich mich von der rechten auf die linke Seite und wieder zurück. Auf den Bauch, auf den Rücken. Mich friert, ich muss unbedingt aus den nassen Klamotten raus. Leise stehe ich auf und wechsle die Sachen. Für den Schlafanzug ist es viel zu kalt, in ein paar Stunden geht's los. Da kann ich mir auch gleich meine normalen Klamotten anziehen. Dann lege ich mich wieder hin. Vielleicht kann ich ja nochmal einschlafen. Im rechten Fuß erwischt mich eine mächtige Juckattacke. Es zuckt wie ein frisch gefangener Aal oder ein anderer Fisch. Der nächste Anfall am Kopf. Ich kratze mit beiden Händen wie ein Irrer. Es kommt mir unnatürlich laut vor. Bestimmt habe ich mich blutig geschuppert. Was ist das eigentlich jetzt schon wieder für eine Quälerei? Vielleicht wird es ja besser, wenn ich mich wasche. Die Baracke ist dunkel und wulstig. Peter Edam ist nicht mehr auf seinem Posten. Wozu auch? Während ich splitterfasernackt vor der modrigen Waschrinne stehe, bekomme ich einen Steifen, obwohl ich friere wie ein Schneider. Eine Morgenlatte hat nichts mit Geilheit zu tun. Ich muss einfach nur tierisch pissen. Ah, waschen tut gut. Zur Sicherheit schmier ich mir noch eine Ladung Nivea in die Kimme. Bereit zur Abfahrt, denke ich, und lache bitter und menschenverachtend. Der Juckreiz ist abgeklungen, dafür sind die Schmerzen stärker geworden. Ganz komisch fühlt es sich an. Ich kann mich nicht erinnern, jemals unter solch seltsamen Schmerzen gelitten zu haben. Er sitzt überall und nirgends. In Armen, Beinen, Bauch, Nacken, Knochen, Rücken, Hals, Füßen. Unmöglich, das zu ordnen. Ins Zelt kann ich nicht, da werde ich ja verrückt. Aber ich gehe an den Strand. Die Vögel plärren und fiepen und schreien und krächzen einer ohrenbetäubenden Lautstärke, als wollten sie mich warnen oder irgendwas sagen. Erlösungsgeflüster, denke ich, und weiß nicht, was das soll. Es ist so kalt, dass ich kurze Sprints einlege, um mich aufzuwärmen. Ein paar Mal falle ich hin. Es wird schon wieder hell. Dann kann ich auch gleich aufbleiben. Und wer weiß, ob nicht was Schlimmes passiert, wenn ich mich wieder hinlege und einschlafe. Heiße und kalte Schauer rieseln mir über den Rücken. Ich glühe vor Aufregung, mein ganzer Körper juckt und britzelt und reißt und zerrt, als würde ich auseinandergezogen. Und dann dämmert es mir. Das ist es, das muss es sein. Regungslos sitze ich im feuchten Sand und werde ganz still. Endlich ist es soweit. Ich wachse.